Der bedeutende Philosoph und Pädagoge Eduard Spranger, den eine innige Freundschaft mit Albert Schweitzer verband, schrieb an den 88-Jährigen rückblickend: Niemand wird sich dem Drang entziehen können, darüber nachzudenken, wie die großen Aufgaben, die du dir gestellt hast, nein, zu denen der Herr dich berufen hat, in einem Sinnzentrum wurzeln. Theolog, lieber Seelsorger, Kulturphilosoph, Meister in der Sprache der Musik, der einzig metaphysischen Rede, die die Menschen heute noch verstehen, Arzt, nun auch noch mahnender Politiker. Das alles ist doch innerlich verbunden durch den Willen, die Menschen zu veredeln. Also könnte man auch hinzufügen, auch Pädagog. Oder ich könnte den Kreis zu seinem Ausgang zurückführen, Arbeiter am Reich Gottes auf Erden. Dies in einem ganz undogmatischen Sinne. Deshalb der neue Name Ehrfurcht vor dem Leben. Es ist eben alles einbezogen, was die Menschen zu tun bestimmt ist. Zitat Ende. Nun, dieser neue Name fand nicht bei allen maßgeblichen Zeitgenossen Schweizers so positive Aufnahme. Ein anderer Schweizer, nicht weniger freundschaftlich verbundener Brieffreund, ein Pfarrer und Psychoanalytiker, Oskar Pfister, äußerte sich recht ablehnend. Zitat: Dein Moralprinzip der Ehrfurcht vor dem Leben kann's mir nicht recht. Der Begriff des Lebens ist so abgegriffen und vage. Auch ist mir der Ausdruck Ehrfurcht zu kantisch trocken, zu passiv kontemplativ. Zitat Ende. Zwar räumte Schweitzer selbst auch in seiner Kulturphilosophie ein, dass sein Moralethikprinzip ja allgemein unlebendig klingen mag. Trotzdem hielt er zeitlebens daran fest, weil er überzeugt war, wie Sie ja alle wissen, darin den entscheidenden Grund für eine neue Humanitätsgesinnung gelegt zu haben und vor allen Dingen auch einen Grund, der uns die Menschheit letztendlich aus dem Elend retten kann. Einen wiederum anderen Freund, Hans-Walter Beer, schrieb er zu den Umständen der Entdeckung dieses Wortes, was ja September 1915 datiert, wie Sie wissen, Folgendes: Ich hatte ein hingebendes Verhältnis zur Kreatur, aber ich war mir über seine Bedeutung fürs Denken nicht klar. Dies erst ging mir in der Meditation, in der Stille des Urwaldes auf einer dreitägigen Bootsfahrt auf. Erst da verstand ich, dass Ethik ihren unsichtbaren Ursprung in der Ehrfurcht vor dem Leben, vor allem Leben, habe. Die wahre Energieformel der Ethik enthält das scheinbar fremde Element der Ehrfurcht vor dem Leben. Zitat Ende. Nun, 50 Jahre nach Schweitzers Tod, das ist das zweite Jubiläum, was wir dieses Jahr begehen, sind inzwischen viele Zeitgenossen geneigt, diesen sehr sperrig und unmodern anmutenden Begriff der Ehrfurcht abzulegen und durch andere Begriffe zu ersetzen wie Achtung und Respekt. Und wenn man auch Tagungen sieht, wird immer wieder auf diese Begriffe rekurriert und auch die jungen Leute sprechen nur von Respekt oder Achtung. Ist es daher angebracht, dieses umstrittene Ehrfurchtwort der Ehrfurcht, für das es ja in den meisten Sprachen keine Entsprechung gibt, aus unserem Sprachgebrauch zu tilgen? Was genau unterscheidet Achtung und Respekt vor der Ehrfurcht? Es ist meines Erachtens an der Zeit, nicht nur dem unsichtbaren oder diesem unsichtbaren Ursprung der Ethik wie Schweitzer sagt, nachzuhorchen und nachzugehen, sondern dem unsichtbaren Ursprung der Ehrfurcht selbst auf die Spur zu kommen. Wer sich dieser Mühe unterzieht, wird dann über die Legitimität dieses Begriffs, über seine Notwendigkeit oder vielleicht auch Entbehrlichkeit entscheiden können. Daher gliedert sich mein Vortrag in drei Teile. Der erste Teil wird sich diesem Gehalt des Ehrfurchtsgedankens, Ehrfurchtsbegriffs widmen. Im zweiten Teil gehe ich auf ein literarisches Beispiel bei Hermann Hesse ein, was gewissermaßen eine Vertiefung darstellt. Und im dritten möchte ich dann zu demjenigen unsichtbaren Ursprung in Schweitzers Ehrfurchtsbegriff eingehen, der in seinem Denken wurzelt. Zunächst zur Ehrfurcht bzw. Achtung, Respekt als ethisches Phänomen. Es ist ja auffallend, dass Albert Schweitzer selbst dieses Phänomen keine näheren Analyse unterzieht. Obwohl ihm selbst zugestandenermaßen dieser Begriff etwas fremd vorkam und er auch es an Kritik daran nicht gefehlt hat. Nun war es Otto Friedrich Bollnow, Eduard Sprangers Nachfolger auf dem Tübinger Lehrstuhl, der mit seinem Buch Die Ehrfurcht genau dieses geleistet hat. Das Phänomen Ehrfurcht auf seinen verschiedenen phänomenologischen Dimensionen, Sinnschichten abzuklopfen, es im Vergleich zu sehen zu Achtung, Respekt, Scham und anderen Gefühlen, ja, und eben der anthropologischen Kernfrage nachzugehen, inwieweit sich Ehrfurcht im Gesamtzusammenhang des menschlichen Lebens als sinnvoll und notwendig erweist, ja, vielleicht sogar eine unersetzbare Bedeutung hat. Daher lohnt es sich, auf Bollnows Analysen zurückzugreifen, zur Erhellung dessen, was bei Albert Schweitzer dunkel geblieben ist. Drei Momente möchte ich in Anlehnung an Bollnow herausheben, die der Ehrfurcht wesenseigen sind. Erstens die eigentümliche Spannung ihrer Gefühlszuständigkeit, zweitens ihre Tiefenhaftigkeit und drittens ihre Unnatürlichkeit. Zunächst zur eigentümlichen Spannung der Ehrfurcht. Grundsätzlich ist mit Bollnow vorauszuschicken, dass die Ehrfurcht kein rational abgeleiteter Begriff ist, der mit logisch zwingender Beweisführung irgendwie begründet werden könne. Es handelt sich bei diesem Phänomen um eine Erscheinung der Welt der Gefühle. In der Ehrfurcht scheinen zwei, wie Bollnow sagt, zwei verschiedene und ineinander widersprechende Gefühlsrichtungen zu einer spannungshaften Einheit verbunden zu sein, wie sie sich schon rein sprachlich im Kompositum Ehrfurcht zum Ausdruck kommt. Einerseits sucht sie sich in Liebe und Verehrung seinem Gegenstand bzw. anderen Wesen zu nähern. Andererseits beinhaltet sie eine geheimnisvolle Scheu, ja eine Furcht oder Scham, die sie von einer stärkeren Annäherung an das Ehrwürdige bzw. seiner Berührung zurückhält. Es handelt sich also um zwei gegenläufige Gefühlsmomente, der hinneigenden Verehrung und der zurückbebenden Furcht, die in ihrem spannungshaften Zusammenwirken zugleich eine Art Gleichgewicht bilden. An dieser Doppelseitigkeit mag es vielleicht liegen, dass der Ehrfurchtsbegriff als sperrig und unzugänglich oder gar als Zumutung empfunden wird. Genauer gesagt scheint es mir der Aspekt der Furcht und der auferlegten Scheu oder Scham zu sein, den der moderne, aufgeklärte und emanzipierte Mensch als unannehmbar empfindet. Hat er mit dem Siegeszug der Wissenschaft nicht die Natur entzaubert und entdämonisiert? Wovor soll er sich da noch fürchten? Ist ihm die Natur nicht längst in nahezu allen Belangen durchsichtig, erklärbar und verfügbar geworden? Da hat doch Furcht vor irgendwelchen geheimnisvollen, transzendenten Mächten keinen Raum mehr. Daher kann man sich am ehesten noch auf eine verehrende Hinwendung oder vielleicht enthusiastische Zuwendung zum Leben verständigen, wie sie etwa in dem lateinischen Veneratio Vitae oder im amerikanischen Reverence for Life zum Ausdruck kommt. Aber bei diesem Verständnis stehen zu bleiben, hieße einen grundlegenden Wesenszug des Menschseins, wie er sich in der Ehrfurcht erschließt, auszublenden. Zitat Bonneau. Die klare und übersichtliche Welt des alltäglichen Lebens wird durchbrochen. Und eine dunkle und geheimnisvolle Tiefendimension unserer Wirklichkeit wird sichtbar, schreibt Bonneau. Allzu vorschnell wird mit dem Dunklen und Geheimnisvollen die Vorstellung einer wie auch immer gearteten transzendenten Macht assoziiert und damit auch dem magisch-mythischen Denken zugehörig abgetan. Doch die Vorstellung eines Furchtgebietenden, in dem das archaisch-religiöse Bild einer übernatürlich zürnenden oder strafenden Macht mitschwingt, vor deren Nähe man zurückbebt, beruht auf einem gravierenden Missverständnis. Und damit komme ich zum zweiten Aspekt, zur Tiefenhaftigkeit. Wenn der Ehrfürchtige bei aller Hinwendung von einer Scheu befangen ist, dem ihm begegnenden Leben zu nahe zu treten, dann beruht dies nicht auf der Furcht einer hinter dem Leben irgendwie gegebenen göttlichen Ordnung zu verletzen. Vielmehr ist es die Macht des Lebens selbst, vor der er zurückschreckt. Mit dem Leben als Macht ist dabei zweierlei gemeint. Es ist zum einen eine stark und übermächtig und andererseits auch wieder schwach verletzliche. Leben erfahren wir, etwa bei Naturkatastrophen, in seiner übermächtigen Bedrohlichkeit. Wir kennen aber auch oder erkennen auch ihre Verletzlichkeit und seine Zerbrechlichkeit. Und hier öffnet sich die eigentliche Tiefendimension der Ehrfurcht, die sich vom Leben selbst her erschließt. Bei allem Fortschritt, den Wissenschaft und Technik zu verzeichnen haben, indem sie sich die Natur verfügbar und dienstbar gemacht haben, kann dieser nicht darüber hinwegtäuschen, dass Leben in seinem eigentlichen Wesen ein unlösbares Rätsel und Geheimnis bleibt. Auch Schweitzer hatte die Unergründlichkeit des Seins immer wieder betont. Das Sein ist uns unerforschliches Geheimnis, sagte er. Diese Einsicht bedarf keiner eingehenden Beweisführung. Vielmehr wird sie gerade dort evident, wo der Mensch die ihm gesetzten Grenzen missachtet, wo er in frevelhafter Bedenkenlosigkeit Leben unwiederbringlich zerstört, wo ihm aufgeht, dass er trotz all seines Wissens und Könnens Totes nicht wieder lebendig machen kann. Aus dieser existenziellen Bedrängnis heraus, so stellt Bonneau fest, entspringt die ursprüngliche, aus keinem anderen Erlebnis ableitbare Erfahrung der Ehrfurcht. Erst aus der rückwärtsgewandten Besinnung auf das, was er angerichtet hat, also erst aus seinem Verstoß gegen das verletzliche Leben, geht dem Mensch die Sinntiefe und Unergründlichkeit des Lebens auf, die sui generis Ehrfurcht gebietet. Die existenzielle Bedeutsamkeit der Ehrfurcht erschließt sich in seiner ganzen Tiefe, wenn man die Begriffe des Heilen und des Heilseins bzw. des Heiligen, die Bonneau an anderer Stelle erörtert, mit hinzunimmt. Zumal Albert Schweitzer selbst die Ehrfurcht mit der Heiligkeit des Lebens verbindet. Denn nur aus der ehrfürchtigen Grundgesinnung heraus ist dem Menschen, wie Schweitzer sagt, alles Leben heilig. Das Heile und Heilsein bedeutet ursprünglich, dass etwas Zerbrechliches inmitten der Zerstörung unversehrt geblieben ist. Das Heilsein meint zugleich ein Heil geblieben sein, das sich tieferen schirmenden Kräften verdankt. Ein weiteres. Es ist nicht nur das inmitten der Bedrohung unversehrt gebliebene. Im organischen Bereich etwa bei einem gesund werdenden, sprich heil werdenden Menschen machen wir die Erfahrung, dass der Organismus aus sich heraus wieder heil zu werden vermag. Schon die alten Römer prägten das Wort Medicus curat natura sanat. Der Arzt kuriert, die Natur heilt. Mit den ärztlichen Bemühungen um eine Gesundung allein ist es nicht getan. Dies könnte bestenfalls überhaupt nur günstige Rahmenbedingungen schaffen, innerhalb derer die Natur ihre heilenden Kräfte bestenfalls ungestört entfalten kann. Diese Erfahrung hatte Albert Schweitzer, der unter geradezu abenteuerlichen Bedingungen Patienten mit den schwierigsten Erkrankungen zu behandeln und zu heilen hatte, gemacht. Patienten, denen normalerweise keinerlei Heilungschance blieb, wurden wie durch ein Wunder gesund. Und dass auch jeder an seinem eigenen Leben immer wieder erfahren kann, gilt für das Leben im Ganzen. Überall, wo es eine Verletzung erleidet, ist das Leben bestrebt, sich wieder in den Zustand des Heilseins zurückzuführen. Es handelt sich also um ein Geschehen, das nicht vom Menschen bewerkstelligt werden kann, sondern das den verborgenen, tieferen Kräften des Seinsgrunds selber zugrunde liegt. Dabei besteht die besondere Eigentümlichkeit darin, dass die heilenden Kräfte der Natur nicht etwa von den festen und widerstandsfähigen Teilen ausgehen. Im Gegenteil, das Heilsein und Heilwerden vollzieht sich gerade dort, wo das Wachstum am zartesten und empfindlichsten ist. Auch diese Zusammenhänge gehen mit Schweitzers Vorstellung zusammen, dass alle Wesen einen Wille zum Leben durchpulst, das sich zu erhalten und zu steigern bestrebt ist. Ein Leben, vor dem selbst der hartgesottenste Rationalist fassungslos innehält. Wenn er erkennen muss, dass das materielle Substrat des Lebens, das chemisch-physikalischen Gesetzen gehorcht, nicht alles ist. Dass die Naturwissenschaft, wo sie meint, Leben erklären zu können, lediglich zu einer eingehenderen Beschreibung gelangt. Was Leben ist, vermag keine Wissenschaft zu sagen. Ein ganz zentraler Satz Schweitzers. Es ist im Grunde etwas unerklärlich Geistiges, das der Materie innewohnt und sie zu dem macht, was wir Leben nennen. Vor diesem Hintergrund kann der angesprochene existenzielle Sinn der Ehrfurcht vollends deutlich werden. Sie verändert geradezu unser Grundverhältnis zu dem zerbrechlichen Leben, in dem das Verwundbare im zartesten Wachstum begriffene, in seiner Fragilität selbst einem zum Bewusstsein kommt und eine Behutsamkeit des Umgangs herausfordert. In der Ehrfurcht erhält die hinneigende, aktiv gestaltende Zuwendung zum Leben in der vom Lebendigen selbst bewirkten heiligen Scheu eine notwendige Selbstbegrenzung. Allein durch sie eröffnet sich im menschlichen Fühlen, Denken und Handeln ein Raum innerer Freiheit, in dem der Mensch eine geheimnisvolle Nötigung erfährt, seinen eigenwilligen Zugriff auf das Leben zurückzunehmen, ja sein zu lassen, um das Leben in seinem ursprünglich heilenden Wirken sein zu lassen. Wenn nun inzwischen viele Zeitgenossen meinen, an die Stelle der Ehrfurcht Achtung oder Respekt setzen zu müssen, weil sie ihnen mehr sagen, so ist das eine Sache. Welche Verengung, ja Verkümmerung des ursprünglich Gemeinde dadurch erfährt, eine andere. Worte und erst recht ethische Begriffe lassen sich nicht ohne Sinnverlust einfach austauschen, nur weil es der Zeitgeist so will. Ohne auf die subtile Unterscheidung Bollnows von Achtung und Respekt näher einzugehen, ist beidem gemeinsam sowohl eine unüberwindliche Distanz zu dem Geachteten oder Respektierten, als auch eine eigentümliche Kühle eines rational bestimmten Verhältnisses, dem eine tiefe Gefühlsbeteiligung fehlt. Weder kennen sie die Unmittelbarkeit des den ganzen Menschen erfassenden Enthusiasmus, der empathisch verehrenden Hinwendung, noch die aus ihr entspringende gefühlswarme heilige Scheu vor dem schöpferisch mächtigen und zugleich verletzlichen Leben. Der wissenschaftlich-technisch bestimmte Mensch mag aufgrund seines Systemwissens mit rationaler Distanz Theorien entwerfen, wie das Leben in seiner Vernetzung funktioniert. Er kann auch systematisch analysieren, inwieweit Ökosysteme gefährdet und natürliche Ressourcen bedroht sind. Und schließlich ist er bestrebt, aus Achtung und Respekt vor der Ökosphäre Modelle zu entwickeln, wie den Gefährdungen der Natur durch rigorose technische Ausbeutung mit wohlgemerkt wissenschaftlich-technischen Mitteln beizukommen sei. Aber genau hier liegt die entscheidende Grenze, über die er ohne die Ehrfurcht nicht hinauskommt. Zugespitzt formuliert, Ökomacher, die durchaus Respekt vor dem Leben für sich in Anspruch nehmen, erliegen tendenziell der Illusion, dass die technische Ausbeutung und Zerstörung der Natur, wie sie heute gigantische Ausmaße angenommen hat, allein mit Mitteln rational-technischer Instrumentarien wieder ins Lot gebracht werden können. Aber genau das ist ein verhängnisvoller Irrtum. Ihnen fehlt eben die empathische, tiefer empfindende Nähe zum Lebendigen, das nicht wissenschaftlichen Modellen, sondern eigenen, unergründlichen Gesetzen folgt. Achtung und Respekt kennen eben nicht das schamhafte Verstummen im Angesicht des Ehrwürdigen und die aus ihr erwachsene Selbstbegrenzung und Demut, gerade durch den Verzicht und das Seinlassen einer gezielten Bearbeitung, dem Leben den ihm nötigen Raum zu gewähren, ungestört von regulierender Eingriffe, ja, seine selbstheilenden, tieferen, schöpferischen Kräfte zu entfalten. Der verborgene existenzielle Ursprung der Ehrfurcht spiegelt sich bereits in Schweizers Kindheitserinnerungen. Dort berichtet er von mehreren Situationen, wie er aus Übermut, Abenteuerlust oder Gedankenlosigkeit Tiere verletzt hat und wie ihm gerade aus der selbstverschuldeten Leiterfahrung des unnötigen Verletzthabens von Leben im Rückblick schamvoll zu Bewusstsein kam, dass er unantastbare Grenzen überschritten hat. Ich nenne nur zwei Beispiele. So schreibt er, wie er den familieneigenen Hund Phylax, der immer wieder auf den Briefträger losgehen wollte, im stolzen Gefühl, ja Rausch des Tierbändigers, unnötig heftig mit Schlägen drangsalierte und sich hinterher selbst anklagte. Oder wie er mit Kameraden zum Angeln ging und wie die Würmer eben aufgespießt wurden und der Anblick der zerrissenen Mäuler gefangener Fische ihm ein Grauen erweckt haben. Ich darf zitieren. Aus solchen mir das Herz bewegenden und mich oft beschämenden Erlebnissen entstand in mir langsam die unerschütterliche Überzeugung, dass wir Tod und Leid über ein anderes Wesen nur bringen dürfen, wenn eine unentrinnbare Notwendigkeit dafür vorliegt und dass wir all das Grausige empfinden müssen, das darin liegt, dass wir aus Gedankenlosigkeit Leiden machen und töten. Zitat Ende. Durch diese und auch andere Erlebnisse wurde in Schweizer schon sehr früh im Kindesalter eine mitfühlende Gesinnung grundgelegt, die er erst Jahrzehnte später auf den Begriff der Ehrfurcht vor dem Leben brachte. Dass er im Knabenalter von sich aus schon zu solch elementaren emotionalen Einsichten kam, ist freilich keine Selbstverständlichkeit. Das ist seiner besonderen Sensibilität, seiner besonderen Reflexionsfähigkeit, die früh angelegt waren, zu danken, dass es bei anderen Kindern und nicht nur Kindern anders ist, wissen wir aus Erfahrung auch eher hinreichend. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Der Ehrfurcht kommt daher das Moment hinzu, dass es sich einer selbstverständlichen Aneignung widersetzt. Was Bollnow unter Bezugnahme auf Goethe dessen Unnatürlichkeit nennt. Ich zitiere Goethe. Ungern entschließt sich der Mensch zur Ehrfurcht, heißt es in Wilhelm Meister. Die Ehrfurcht ist dem Menschen nicht schon von Natur mitgegeben, sondern erst durch sie tritt er aus der Unmittelbarkeit seines natürlichen Daseins heraus und kann im Vollsinne Mensch werden. Ich zitiere. Auch hier wieder Goethe. Aber eins bringt niemand mit auf die Welt. Und doch ist es das, worauf es alles ankommt. Damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Ehrfurcht. Allen fehlt sie, vielleicht euch selbst. Zitat. Für eine Aneignung der Erziehung der Ehrfurcht kommt der Erziehung eine vorrangige Bedeutung zu. Aber wie soll man insbesondere junge Menschen Ehrfurcht beibringen? Allein ein Beibringen wollen wäre ein der fehlgeleitete pädagogische Ansatz. Das durch seine spielerische Neugier getriebene Kind, das arglos und unbefangen das ihm begegnende verletzliche Leben zu vereinnahmen sucht, wird sicherlich nicht durch eine von außen kommende Belehrung zu einem ehrfürchtigen Innehalten geführt werden. Gerade für die Erziehung gilt, was ich vorhin über den verborgenen Ursprung der Ehrfurcht ausgeführt habe. Sie entspringt erst aus der existenziellen Bedrängnis, in der der Mensch durch die Verletzung der Ehrfurcht gerät. Genau dies spiegelt sich in Schweizers Kindheitserlebnissen. Und für die Erziehung bedeutet dies, dass der behutsame Erzieher dort gefordert ist, wo es darum geht, über solch bedrängende Erlebnisse nicht einfach besinnungslos hinwegzugehen, sondern ein Mitfühlen und Mitleiden mit dem anderen Lebewesen in seiner zerbrechlichen Ohnmacht anzubahnen. Eine solche existenzielle Begegnung ist nicht planbar oder nur bedingt planbar. Ja, es ist sogar vielmehr so, dass, wie Bonne es ausgedrückt hat, das erzieherische Bemühen umso stärker erzieherisch wirkt, als es nicht als erzieherisch geplant ist. Albert Schweitzer hat eine solche erzieherische Intention einmal in einer der Predigten wunderbar, geradezu paradigmatisch umschrieben. Ich darf zitieren. Gehst du mit Kindern in die Natur? Lass sie nicht gedankenlos Blumen brechen, die dann in den heißen Händchen welken und die sie dann, weil sie ihnen unbequem werden, achtlos wegwerfen, sondern wage, sie von den ersten Jahren an zur Ehrfurcht vor dem Leben zu erziehen. Mache dich meinetwegen vor gedankenlosen Menschen lächerlich, die über solche Marotten spotten. Aber die Kinder werden von dem Schauer des Geheimnisses ergriffen werden und dir einmal danken, dass du die große Melodie der Ehrfurcht vor dem Leben in ihnen geweckt hast. Zitat Ende. Es geht also nicht darum, eine Naturbegegnung des Kindes zu unterbinden, um die Lebewesen vor ihrer verständnislosen Rohheit fernzuhalten. Die heutige Not besteht ja gerade darin, dass Kinder mit der lebendigen Natur immer weniger in Berührung kommen, sie vielfach nur aus dem Fernsehen kennen. Aber gerade auf eine solche unmittelbare Naturbegegnung und Naturerleben kommt es an. Und zwar mit allen Sinnen. Erst aus der Doppelerfahrung der Verletzlichkeit des anderen Lebens einerseits und der eigenen Ohnmacht andererseits, das Verletzte aus eigener Kraft nicht wieder heil machen zu können, kann die wesenhafte existenzielle Betroffenheit und ehrfürchtige Berührungsscheu erwachsen. Dabei muss es nicht immer die eigene schuldhafte Verletzthaben, das eigene Verletzthaben anderer Lebewesen sein, die ehrfürchtige Gesinnung weckt. Angesichts dessen, was wir tagtäglich an gigantischer Schädigung und unwiederbringlicher Vernichtung von Leben in nah und fern erleben, geht uns der Stoff dazu nicht aus. Entscheidend ist, dass unsere empathische Wahrnehmung und unser kritischer Sinn nicht abstumpfen, dass wir sensibel und wachsam bleiben, zu erkennen, welche Schädigungen unnötig und vermeidbar sind, dass jeder zusieht, was er selbst tun und lassen kann, um anderes Leben zu schützen und zu fördern. Wer da glaubt, die Gewähr für die Ehrfurcht vor dem Leben allein auf dem Boden bloßer Rationalität zu finden, wird zweifellos leer ausgehen. Sie ist kein Produkt wissenschaftlicher Beweisführung, sagte ich schon. Sie gründet im Erleben, in der Mitfreude, im Mitleiden mit anderen Leben. Und nur ein solches tief in unserer Gefühlswelt verankertes Beziehungsverhältnis zu anderem Leben, ja, dieses ist auf einem distanzierten, gefühlsneutralen Feld der Achtung und des Respekts kaum zu gewinnen. Ich komme zu einem anderen unsichtbaren Ursprung der Elfkulturen im Leben, der eigentlich dasselbe ist, aber von einer anderen Seite her. Einer literarischen. Literarische, in dem Falle dichterische Quelle, die uns vor Augen führt, wie wenig Ehrfurcht dem Menschen von Natur aus eigen ist und wie wenig sie bloß intellektuellen Denkoperationen entspricht. Hier möchte ich auf das Zeugnis eines Dichters zurückgreifen, der wie Schweizer Goethe-Preisträger und Inhaber des Friedenspreises des deutschen Buchhandels war und auch der Literaturnobelpreisträger, Hermann Hesse. In seinem Gratulationsbrief an Albert Schweitzer anlässlich der Goethe-Preisverleihung schrieb er 1946, indem er sich also als Bewunderer von Schweitzer und dessen Schöpfungen aussprach und dann hinzufügte: Ich fühle mich mit ihnen durch das Humanitätsideal verbunden. Nun, dass dieses Humanitätsideal für Schweitzer tiefer greift als die klassische Ethik der Mitmenschlichkeit, sondern die Ehrfurcht vor allem Leben mit einschließt, wird auch bei Hesse in seinem Roman Narziss und Goldmund exemplarisch deutlich. Im Folgenden beziehe ich mich auf diesen Roman. Der Roman handelt von der spannungsreichen Freundschaft zweier gegensätzlicher Klosterbrüder, die in zwei ganz verschiedenen Geisteswelten leben. Ich zitiere: Narziss, der feine, vornehme, der kluge, mit dem schmalen, leicht spöttischen Munde, ist beschlagen in allen Facetten der Schule und der Gelehrsamkeit. Im Gegensatz zu Narziss, dem rational bestimmten Intellektuellen, verkörpert Goldmund dessen andere verlorene Hälfte, nämlich den Sinnesmenschen und Künstler, dem es allein und allerdings um mehr geht als ein zweckbestimmtes Künstlertum, das lediglich mit geschickter Hand Kunstwerke herstellt, hübsche, kostbare Spielwaren. Ihm liegt vor allem das Wirken der Natur am Herzen und er bleibt dem Geheimnis der Urmutter auf der Spur. Aber solches Geheimnis bleibt dem nüchtern alltäglichen Blick verschlossen. Dieses vermag nur der innere Sinn aufzuspüren. Ich zitiere: Oh, das Gold im Aug des Karpfens und der süße, dünne Silberflaum am Rande eines Schmetterlingsflügels war unendlich viel schöner, lebendiger, köstlicher als ein ganzer Saal voll jenen Kunstwerken. Zitat Ende. Anrührend beschreibt Goldmund, wie ihm beim Anblick einer Blume die ganze rätselliche Hartigkeit des Lebens aufging. Er pflückte im Grase eine kleine violette Blume, hielt sie nah ans Auge, blickte in die kleinen, engen Kelche hinein. Da liefen Adern und lebten winzige, haarfeine Organe, wie im Schoß einer Frau oder wie im Gehirn eines Denkenden schwang da Leben, zitterte da Lust. Oh, warum wusste man so gar nichts? Und wenig später fügte er an: Welch ein Glück wäre es, wenn ein Mensch es vermöchte, eine einzige solche Blume zu erschaffen. Aber keiner vermochte das. Kein Held und kein Kaiser, kein Papst und kein Heiliger. Zitat Ende. Aber wie wenig ist dieser innere Sinn beim gewöhnlichen Menschen ausgebildet, der so gänzlich in der äußeren Sinnlichkeit befangen ist, die weniger den Geist als vielmehr den Bauch anspricht. So kann Goldmund die der äußeren Sinneslust ergebene Lebenshaltung nur mit bitteren Worten geißeln. Besonders drastisch ist seine Beschreibung der Fischhändler am Markt, die ohne jegliches Empfinden die lebenden Fische teilfeilboten. Zitat: Wie die Fische mit schmerzlich geöffneten Mäulern und angstvoll starren Goldaugen sich still dem Tode ergaben oder sich wütend und verzweifelt gegen ihn wehrten. Und so machte Goldmund seinem Unmut über die Stumpfheit und Roheit der Menschen Luft. Nichts sahen sie, diese Menschen. Nichts wussten und merkten sie. Nichts sprach zu ihnen. Einerlei, ob da ein armes, holdes Tier vor ihren Augen verreckte. Nichts sahen sie, nichts ergriff sie. Aber was sollten sie anderes sehen? Wird man an dieser Stelle ergänzen. Sind doch die auf dem Markt feilgebotenen Tiere für sie nur Ware, die lediglich dem einen Zweck zu dienen hatte, die leiblichen Bedürfnisse der Bürger zu befriedigen? Und um eben diesen kreist deren ganzer Lebenszweck. Ich zitiere: Was wurde hier in dieser fetten, vergnügten Stadt nicht Tag für Tag gefressen und vergeudet? Wie faul, wie verwöhnt, wie wählerisch waren diese feisten Bürger, wegen deren jeden Tag so viele Säue und Kälber geschlachtet und so viel schöne arme Fische aus dem Fluss gezogen wurden. Auf Wanderung im verschneiten Feld, da schmeckte eine gedörrte Pflaume oder eine alte Brotrinde köstlicher als hier im Wohlleben ein ganzes Zunftessen. Goldmund ist hin und her gerissen zwischen der Verzweiflung über die Selbstzufriedenheit und faule Seelenruhe, über die Blindheit der Menschen einerseits und seiner liebenden Hingabe und Freude in der unmittelbaren Naturbegegnung. Hier seine existenzielle Betroffenheit, die Traurigkeit, das Grübeln, die hoffnungslos beklemmende Liebe zu den sterbenden Fischen, den welkenden Blumen, der Schrecken über das stumpfe, säuische Hinleben und Gaffen und Nichtsehen der Menschen. Und wie ihm dort aus der hoffnungslosen Hingabe an den Anblick des Sinnlosen und Furchtbaren plötzlich eine Freude aufblüht, im Riechen einer Blume, im Spielen mit einer Katze, das kindliche Einverstandensein mit dem Leben wieder zurückgekehrt war. Auch wenn Hesse seinen Protagonisten an keiner Stelle das Wort Ehrfurcht in den Mund legt, so ist dieser gleichwohl im Erschauen des Lebens und im Erschaudern vor dessen Abgründen von tiefer Ehrfurcht erfüllt. Zugleich bewegt ihn die Frage, warum es dem Menschen so schwer ist, zu einer solchen zu gelangen. In dieser Frage wird Goldmund in zweierlei Hinsicht fündig. Ein wesentlicher Grund liegt in der rational verengten Geisteshaltung, wie sie Narziss repräsentiert. Und hier wieder Hesse. Schule und Gelehrsamkeit unterliegen der Tendenz, alles so zu sehen und darzustellen, als ob es flach wäre und nur zwei Dimensionen hätte. Irgendwie schien ihm damit ein Mangel und Unwert des ganzen Verstandeswesens bezeichnet. Der andere Grund ist in der saturierten Lebensführung und Haltung zu suchen, im gewohnt gewöhnlichen Dasein, das in Sattheit und Glück erstarrt. Zitat: Es führt zu Ruhm und Namen, zu Geld und sesshaftem Leben und zu einer Verdorrung und Verkümmerung jener inneren Sinne, denen allein das Geheimnis zugänglich ist. Nun, wie könnten die sesshaften und besitzenden Bürger, die sich in ihrer wohlanständigen Ordnung behaglich eingerichtet haben, den besagten inneren Sinn entwickeln? Hesse setzt dem Sesshaften das Sinnbild des Wanderers kontrastierend gegenüber, den Goldmund in vieler Hinsicht verkörpert. Ohne jetzt auf die Einzelheiten dieses Wanderers und der Wanderung einzugehen, lässt sich der Grundgedanke bei Hesse etwa so zusammenfassen. Nur wer sich aus der Enge des Gewohnten und aus der Befangenheit in die selbstbezogenen Bedürfnisse befreit, ins Grenzenlose ausschreitet, gewinnt einen neuen Blick auf die Wirklichkeit. Dem öffnet sich der innere Sinn für die tiefen Dimensionen des Lebens. Nur wer immer neu bereit ist zum Aufbruch aus dem Kokon satter Gewohnheit und eingefahrener Gleise des Denkens, Fühlens und Handelns, und sich in die Fremde begibt, kann Tuchfühlung mit der Ursprünglichkeit und Lebendigkeit des Lebens aufnehmen, sowie Verbundenheit und Einklang mit dessen Fülle und Vielfalt erlangen. Der vorstehende literarische Exkurs sollte verdeutlichen, dass eine existenzielle Begegnung mit dem Leben Erfahrungsgründe freilegt und eine ethische Gesinnung gegenüber dem Leben hervorgehen lässt, die der Ehrfurcht vor dem Leben auch dann entspricht, wenn diese nicht eigens auf den Begriff gebracht wird. Es ist also nicht schon der Begriff Ehrfurcht als solcher, der zwangsläufig verborgene Zugänge zur Ursprünglichkeit des Lebens eröffnet. Er kann aber auch heuristische Funktionen erfüllen, indem er auf dem Entdeckungspfad ins wahre Leben hineinführt und wie ein Schlüssel ins Schloss der existenziellen Erfahrung passt. Aber auch der umgekehrte Weg ist möglich, wie ihn Hesse in seinem Roman versinnbildlicht. Wer als Wanderer mit allen Sinnes-, Gefühls- und Geisteskräften im wahren Leben unterwegs bleibt, wird zu einer ehrfürchtigen Gesinnung auch dann finden können, wenn diese nicht als letztes Wort fällt, aber gleichwohl das letzte Wort behält. Ich komme zum dritten Teil, nämlich zum unsichtbaren Ursprung der Ehrfurcht vor dem Leben im Denken Albert Schweitzers. Und der Ursprung der Ehrfurcht vor dem Leben wird ja zunächst und vordergründig berechtigterweise in seinem berühmten Ovobe-Erlebnis festgemacht. Nicht? Schließlich war es der Grand Docteur selbst, der immer wieder in vielen Schriften, aber auch Briefen verlauten ließ, und auch im Brief an Walter Bär, wie wir gehört haben, dass ihm auf einer längeren Bootsfahrt auf dem Ogowe dieser Grundgedanke, diese Leitidee aufgegangen sei. Weniger bewusst ist vielen, dass dieser Entdeckung eine lange, monatelanges Ringen um einen tragfähigen, universellen Begriff des Ethischen vorausging. Und noch weniger wird bekannt sein, dass der eigentliche Ursprung und Anstoß, ja, das entscheidende existenzielle Skandalon für ihn, die Kritik, die Kulturkritik, die Kritik an unseren gesellschaftlichen Entwicklungen, am Fortschritt, wie er sich ihm zur Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts darstellte. Das war für ihn die entscheidende Herausforderung eines elementaren Denkens, aus dem die entscheidende Energieformel für eine universelle Ethik überhaupt erwachsen konnte. Daher ist es angebracht, auf diese beiden Ursprünge abschließend einzugehen. Auf den ersten, die Kulturkritik, möchte ich nicht in aller Breite, haben wir viele heute auch schon gehört, eingehen. Einige Schlagworte und Schlaglichter mögen das nochmal vergegenwärtigen. Wissenschaft und Technik und die aus ihr erwachsene Industrialisierung und Automatisierung hatten, und das stellte Schweitzer schmerzlich fest, einerseits einen enormen Aufschwung erfahren. Wissen und Können sind an geradezu alle Möglichkeiten gekommen und haben wiederum noch ganz neue eröffnet. Die Spezialisierung, Funktionalisierung aller Lebensbereiche, die damit notwendig waren, die Arbeitsteilung, die all dies ermöglicht hatte, führten sicherlich zu diesem materiellen Wohlstand, den wir auch alle irgendwo genießen können. Aber er war teuer erkauft. Nicht nur durch das Eingebundensein in komplexe Institutionen, durch die Überorganisation, wie Schweitzer sagt, der öffentlichen Verhältnisse, durch fremdbestimmte Arbeit, durch Spezialisierung, durch Verkümmerung von Fähigkeiten und spezialisierender Festlegung bestimmter Funktionen. Der Nebenmensch wird nicht mehr wahrgenommen, anonyme Städte entstehen und so weiter, die sozialen Missstände, die wir auch schon gehört haben, die damit verbunden sind. Entscheidender Blickpunkt für Schweitzer war die Selbstständigkeit des Einzelnen, wird erheblich eingeschränkt. Allgemeine Hast, Ungesammeltheit, Überbeschäftigtsein machen ihn für die organisierte öffentliche Meinung empfänglich. Der moderne Mensch hat seine geistige Eigenständigkeit verloren und statt an Vernunftidealen orientiert zu sein, orientiert er sich an vordergründigen Interessensidealen. Geistige Selbstständigkeit und Freiheit blieben im Widerschein des allgemein hofierten materiellen Fortschritts auf der Strecke. Aber gerade der Verlust geistiger Freiheit, so lautet Schweizers Hauptthese, war der Grund für den Kulturniedergang. Zitat: Die Kultur setzt Freie voraus. Nur von diesen kann sie gedacht und verwirklicht werden. Mit dem Freiheitsverlust verkümmerte ein zweites Urrecht der Individualität. Schweizer sagte es ganz eindringlich. Wir denken nicht mehr, stellt er lakonisch fest. Gedankenlosigkeit ist dem modernen Menschen zur zweiten Natur geworden. Intellektuell wie auch ethisch. Er geht in der Kollektivität von Meinungen und Denkmustern auf. Auch sein sittliches Urteilen wird entsprechend von der Masse bestimmt. Nun schien Schweizer 1913, als er nach Lambarine aufbrach, schien er alle Brücken nach Europa abgebrochen zu haben, so blieb er doch im Geiste umso enger mit seiner Heimat verbunden. Und auch in den ersten Aufbaujahren seines Lambarine-Spitals und erst recht seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde die Frage, auf welcher Grundlage es angesichts der humanitären Katastrophe zu einer ethisch-geistigen Erneuerung der Menschheit kommen könne, für ihn immer bedrängender. Schweizers unermüdliche Suche nach einem ethischen Grundbegriff, der über alle nationalen, religiösen und weltanschaulichen Grenzen hinweg Geltung fände, führte schließlich, wie schon erwähnt, zum Durchbruch und zur Entdeckung dieses Leitgedankens. Ehrfurcht vor dem Leben als fundamentale Leitidee und Schlüsselwort für eine universelle Ethik. Auch für Schweizer hatte also der Ehrfurchtsgedanke seinen Ursprungsort in der Erfahrung der Bedrängnis und Bedrohung des Lebens. Analog zu dem, was später Bolno als den wesentlichen Geburtsort der Ehrfurcht phänomenologisch geortet, was auch bei Hesse einen eindringlichen literarischen Ausdruck fand. Nun komme ich abschließend zum gewöhnlichen Denken versus elementarem Denken. Mit dem existenziellen Bezug ist bei Schweizer jedoch nur eine Seite der Ursprungsmedaille getroffen. Auf der anderen Seite kann sich für ihn die Reichweite und Tiefenlotung seiner ethischen Leitidee erst im Denken erschließen. Dieses wird bei ihm durch die existenziell berührende und erschütternde Begegnung mit dem gefährdeten Lebendigen in Gang gesetzt. In diesem Denken, das Schweizer des Näheren als wahres, elementares oder auch echtes Denken akzentuiert, so möchte ich abschließend darlegen, kommt der erste und zugleich letzte unsichtbare Ursprung der Ehrfurcht in seiner ganzen Sinntiefe und Tragkraft zur Geltung. Dies in den Blick zu nehmen, ist umso wichtiger, als sich gerade am Denken die Geister scheiden. Das gewöhnliche Denken in der Ethik hält sich an den gesunden Menschenverstand. Diesem geht es um Alltagstauglichkeit und Zweckmäßigkeit, um klare, nachvollziehbare und logisch widerspruchsfreie Forderungen, wie sie in einem System von überschaubaren Geboten und Pflichten vorgegeben sind. Es verlangt dem Einzelnen nie mehr ab, als er in den Bahnen seines gewohnten Lebens prinzipiell erfüllen kann. Ethische Forderungen kann er nur akzeptieren, wenn sie für die eigenen Lebensbedürfnisse zuträglich und zweckmäßig sind. So ist dem gewöhnlichen Überlegen inzwischen einsichtig, dass es sich für ihn lohnt, auf die Erhaltung der natürlichen Ressourcen zu achten und die Lebensrechte von Tieren und Pflanzen zu respektieren, die letztlich auch seinen Wohlstand sichern. Es kann sicher auch die allgemeine Forderung nach Achtung oder Respekt vor dem Leben anerkennen. Schließlich weiß es ja um die wissenschaftlich erwiesene ökologischen Abhängigkeiten des menschlichen Lebens von der Natur. Auch mit Schweizers Leitgedanken, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, wird der Alltagsverstand insoweit umgehen können, als er aus dieser Tatsache seine Konsequenzen zieht. den eigenen Willen zum Leben ins Zentrum zu stellen, von dem aus andere Lebenswillen in abgestuften Wertigkeiten ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit als ihm näher oder ferner stehend zu akzeptieren oder zu negieren sind. Aber Ehrfurcht empfinden für alles Leben, und zwar in der Weise, dass alles Leben als grundsätzlich gleichwertig anerkannt wird, dass auf jegliche Unterscheidung von höherem und niederem, wertvollem und weniger wertvollem Leben verzichtet wird, diese Grenze zu überschreiten, mutet dem Alltagsverstand letztlich unnatürlich an. Warum? Weil er sich Schweizer zufolge an die Kunst des Maßhaltens im Denken hält. Weil er bei aller versierter Verstandestätigkeit und Klarheit selbst letztlich in Gedankenlosigkeit verharrt. Aber in welches Denken soll der Normalmensch, der sich doch eine überaus erfolgreiche Denkfähigkeit zugute hält, denn noch kommen? Um es mit Schweizer zunächst in Bildern zu sagen. Damit wir wahrhaft denkende Menschen werden, müssen wir uns auf die Wanderung von den Vorgebirgen ins Hochgebirge einlassen. Oder mit einem anderen Bild, statt zu versuchen, mit Küstenschifffahrt ans Ziel zu kommen, müssen wir die Fahrt ins offene Meer wagen. Unser Denken muss eine Woge sein, die nicht zur Ruhe kommt, bis sie am Gestade des Unendlichen anschlägt. Schon diese Bilder deuten an, das hier geforderte elementare Denken sprengt alle Grenzen des traditionellen Verständnisses von Denken, das sich ausschließlich auf den Intellekt stützt. Denken ist nach Schweizer ein geistiges Geschehen, das Verstand und Gefühl, rationale und irrationale Fähigkeiten und Kräfte des Menschen übergreift und vereint. Ach, Bruder Mensch, ziehe wieder alle Saiten auf der Harfe deiner Seele, sagt der Schweizer. Ein solches Denken kommt weder in gegenständlichen Erkenntnissen ans Ziel, noch endet es in objektiven Beweisführungen. Wer sich auf solch elementares Denken einlässt, findet kein Ende. Er begibt sich auf einen ins Ungewisse führenden Weg und bleibt stets im Offenen unterwegs, mit sich selbst und mit seinem Verhältnis zum Lebensganzen. Dieses Unterwegssein im elementaren Denken ist freilich sowohl einfach wie auch schmerzhaft. Einfach, weil es jedem Menschen zugänglich ist. Es bedarf keiner besonderen Vorkenntnis oder Bildung. Schmerzhaft, weil es in eine selbstkritische Auseinandersetzung mit sich selbst und seine Beziehung zu anderen Leben hineinzwingt. Wer sich nicht nur mit den eigenen Lebensbedürfnissen und dem ihm nahestehenden Leben befasst, der muss die Bahn des gewöhnlichen Dahinlebens und gewöhnlichen Überlegens verlassen. Er muss, auch hier wieder Schweizer, innerlich frei werden von den subjektiven Befangenheiten und Bedingtheiten seiner äußeren Lebensgewohnheiten. Er muss sich aus seinem Für-sich-Sein herauswagen. Zudem muss er die Enge und Sicherheit des auf Maß und Zahl berechnenden Verstandesdenkens verlassen und bereit sein zu einem grenzenlosen Heraustreten in die unendliche Fülle des Lebens. Wer all seine selig-geistigen Fähigkeiten und Kräfte aktiviert, wer sich mit seinem ganzen Wesen fühlen, empfinden, ahnen, wollen und erkennen, so sagte Schweizer, der Totalität des Lebens öffnet, dem tun sich auf dem Wege des elementaren Denkens neue Horizonte auf. Der erfährt sich nicht mehr als dem Leben distanziert gegenüberstehendes, rein erkennendes Subjekt. Sein Denken geht unmerklich in ein Erleben über. Dabei macht er die Erfahrung, dass er in der Anerkennung und Betätigung der Verbundenheit mit anderem Leben nicht mehr nach Belieben Halt machen kann. Zitat. Wie weit geht das Leben, mit dem er sich verbunden zu fühlen hat? Wo liegt die Grenze zwischen dem Tierischen und dem Pflanzlichen? Ist nur das eine und nicht auch das andere zu erhalten? Der Elementardenkende kommt dahin, so führt Schweizer aus, dass es in der absteigenden Linie des Lebens kein Halten gibt, dass es im Erleben seiner Verbundenheit keine Grenze gibt. Alles Leben, ja alles Sein in seiner Unendlichkeit bezieht es mit ein, dass er keine tote Materie ist, sondern in dem ja lebende Energien und etwas irgendwie Geistiges am Werke ist. Ein solches Erleben des Einswerdens mit dem unendlichen Sein, wie Schweizer sagt, lässt jedes rationale Welterfassen hinter sich. Es wird immer mehr von dem Geheimnisvollen des unendlichen Seins berührt. Von dem Geheimnis des Lebens erfüllt sein und es in allen Wesen zu erschauen und zu verehren. Mithin das geistige Einssein mit dem Universum ist nach Schweizer seinem Wesen nach Mystik. Mystik ist tiefste Denkweise. Erst von diesem verborgenen Ursprung der Ehrfurcht vor dem Leben her, der sich im elementaren Denken auftut, kann man die Radikalität der universellen Ethik Schweizers, die alles Leben als gleichwertig annimmt, erst vollumfänglich verstehen. Denn sie geht wahrlich an die Wurzeln des Menschseins im Ganzen. Im Brief an seinen Freund Oskar Graus, anderer Oskar, ein Rechtsprofessor, der sich mit der Wertefrage auseinandergesetzt hatte, brachte dies in einem Brief unmissverständlich zum Ausdruck. Ja, lieber Freund, und wenn ihr mich totschlagt, so erkenne ich keine objektiv geltenden Wertunterschiede im Leben an. Jedes Leben ist heilig. Wertunterschiede machen wir aus subjektiver Notwendigkeit, aber darüber hinaus gelten sie nicht. Der Satz, dass alles Leben heilig ist, erlaubt keine Steigerung. Dabei werde ich immer Ketzer bleiben. Nun, was lässt sich als Ertrag der bisherigen Betrachtungen festhalten? Was bei Schweizer ungesagt geblieben war, ließ sich von Bollnows näherer Analyse des Phänomens Ehrfurcht erhellen. Insbesondere die innere Spannung von Hingabe und heiliger Scheu sowie das aus der tiefen Dimension des Lebens hervorgehende existenzielle Moment. Vor allem sollte deutlich werden, dass von der Achtung oder vom Respekt aus kein Weg zur Ursprünglichkeit des Lebens führt, in der die Ehrfurcht als eigentlich heilende Energie zieht. Demgegenüber sollte am Beispiel von Hesses Narziss und Goldmund aufgezeigt werden, dass umgekehrt der Mensch durchaus vom Geheimnis des Lebens ergriffen werden und einen Weg zum Wesenskern der Ehrfurcht führen kann, auch ohne dass er dieses Wort im Munde führt. Und doch erweist sich dieses Wort als unentbehrlich für ein wahres Menschsein. Begriffe sind nicht beliebig austauschbare Ersatzstücke zur Benennung von Dingen. Schon seit Wilhelm von Humboldt wissen wir, dass uns die Wirklichkeit immer nur so begegnet, wie sie uns die Sprache zuführt. Das heißt, wir verstehen die Dinge immer nur im Auslegungshorizont unserer Sprache und sprachlichen Begriffe und Bezeichnungen. Das bedeutet aber auch, dass mit unterschiedlichen sprachlichen Bezeichnungen verschiedene Sicht- und Deutungsweisen unserer Welt verbunden sind. Daher sollte demjenigen, der meint, Ehrfurcht durch Achtung oder Respekt ersetzen zu können, klar sein, was Letztere nicht sagen, weil sie es ihrem phänomenologischen Ursprung nach nicht sagen können. Aber auch das Umgekehrte gilt. Wenn die Ehrfurcht für das Menschsein auch unverzichtbar ist, so ist mit dem Haben oder Nichthaben ihres Begriffs als solchem noch nichts über das Sein des Menschen entschieden. An dem von Albert Schweitzer eingeschlagenen elementaren Denkweg zum unsichtbaren Ursprung der Ehrfurcht vor allem Leben führt kein Weg vorbei, wenn er den Menschen zu seiner vollen Humanität gelangen lassen will. Ein solches in die tiefen Dimensionen des Lebens vordringendes Denken, das rationale und irrationale Erfahrungsgründe umgreift, ist für eine Anerkennung der Gleichwertigkeit allen Lebens unerlässlich. Auch die Erfahrung des Wanderers in Hesses Roman, der sich aus der Sesshaftigkeit des Gewohnten befreite und nur so mit der Ursprünglichkeit und dem Geheimnis des Lebens in Berührung kommen konnte, entspricht im Grunde auch Albert Schweitzers elementarem Denkweg. Schließlich noch eine letzte Anmerkung. Schweitzer äußerte im Alter wiederholt seine Genugtuung darüber, dass seine ethische Leitidee weltweit Anerkennung und Verbreitung fände. Zitat: Es ist etwas Herrliches für mich, dass die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben ihren Weg in der Welt macht. Diese Idee hat sich kampflos in der Welt durchgesetzt durch die Energie ihrer Wahrheit. Zitat Ende. Diesen Optimismus wird man angesichts des gegen menschliches und nichtmenschliches Leben weltweit geführten Vernichtungsfeldzuges nicht mehr teilen. Es bestätigt sich, wie wenig die Erfahrung der Verbundenheit mit der Natur und mit allen Leben im Menschen verankert sind. Daher bleibt nur eines, und dem würde Schweitzer gewiss vollen Herzens zustimmen: Ehrfurcht vor dem Leben muss gerade heute zur vordringlichsten Erziehungsaufgabe werden.